Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln und ihr Völker in der Ferne. Schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, die durchdringen wie ein scharfes Schwert. Schützend hält er seine Hand über mir. Er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich griffbereit in seinen Köcher gesteckt. Er hat zu mir gesagt, Israel, du bist mein Bote, an dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vergeudet. Dennoch weiß ich, dass der Herr für mein Recht sorgt. Von ihm, meinem Gott, erhalte ich meinen Lohn. Und nun spricht der Herr zu mir. Er hat mich von Geburt an zum Dienst für sich bestimmt. Die Nachkommen Jakobs soll ich sammeln und zu ihm zurückbringen. Gott selbst hat mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Er gibt mir auch die Kraft dazu. Er spricht zu mir, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. So spricht der Herr, der Erlöser und heilige Gott Israels. Zu dem, der überall verachtet ist, verabscheut von den Völkern und unterdrückt von den Herrschern dieser Welt. Könige und Fürsten werden erkennen, dass du in meinem Auftrag handelst. Voller Ehrfurcht erheben sie sich von ihren Thronen und werfen sich vor dir nieder. Denn ich, der heilige Gott Israels, habe dich erwählt und ich stehe treu zu dir. Ich verspreche dir, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Ich will dich vor Schaden bewahren und durch dich einen Bund mit meinem Volk schließen. Durch dich soll das Land Israel wieder aufgebaut werden. Du wirst die zerstörten Ländereien unter die Israeliten aufteilen und den Gefangenen zurufen, kommt heraus aus euren dunklen Kerkern, kommt ans Licht, ihr seid frei. Es wird ihnen gehen wie einer Schafherde, die an den Wegen und selbst auf kahlen Hügeln Nahrung findet. Sie leiden weder Hunger noch Durst. Hitze und Sonnenglut schadet ihnen nicht. Denn ich habe Erbarmen mit ihnen und führe sie zu sprudelnden Quellen. Auch die Berge dürfen für sie kein Hindernis sein. Ich ebne sie ein. Mein Volk soll auf gut gebauten Straßen heimkehren. Seht, von weit her strömen sie herbei. Von Norden kommen sie und von Westen, auch aus Ägypten. Himmel und Erde jubelt, ihr Berge brecht in Freudenschreie aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Voll Erbarmen nimmt er sich der leidenden Menschen an.
Danke vielmals für das herzliche Willkommen hier in der Gemeinde und auch für die Textlesung, für den Lobpreis. Wir freuen uns, mit euch den Gottesdienst zu feiern. Es ist ein richtiges Vorrecht, dafür wieder da zu sein und auch ja, so ein bisschen die Verbindung weiter zu behalten mit der Karen, mit Ursi und Ben Brütsch und der Familie, die 10 Jahre lang dort draussen bei der Karen geschafft haben. Und dann ja der Bundrührung auch da war vor etwa 2 Monaten. Da freuen wir uns, einfach da mal noch ein bisschen weiter können. Auch Einblick zu gehen. Heute Morgen möchte ich einfach das Thema nehmen, der Knecht Gottes. Jetzt müssen wir schauen, ob das den Grund. Upsla, da kommt schon mal etwas Falsches. Vielleicht können wir das mal noch abstellen. Und der Knecht Gottes liegt zu den Nationen. Wir haben den Text gehört vom Jesaja 49, 1 bis 13. Wer ist die Person, die dort davon geredet wird? Ich habe gedacht beim Eingangswort, wo Farah gelesen hat, Jesus hat seinen Jüngern alles erzählt was im Alten Testament auf ihn hinweist, auch von den Propheten. Und ich bin ganz sicher, der Text ist auch drin gewesen. Denn es gibt nur wenige Texte, wo so stark vom Messias, von dem Gottesknecht redet. Und eben, wer ist der Gottesknecht? Unter anderem wird Israel erwähnt als Knecht Gottes, aber auch der König Cyrus sogar wird als Knecht Gottes benannt. Und wieder andere Ausleger denken, da redet einfach der Prophet Jesaja von sich als dem Knecht Gottes. Also der Cyrus kann es nicht gut sein, da ist nicht von ihm die Rede an dieser Stelle. Und Israel eigentlich auch nicht, weil der Knecht, der da benannt ist, das Volk Israel wieder aufrichtet und es wieder zurechtbringt. Und der Prophet Jesaja selber, könnte es der sein? Ich denke nicht, dass allein der Prophet Jesaja sein kann, weil der Auftrag, das Licht für die Nationen zu sein, weit über das rausgeht, was der Prophet machen konnte. Es kann nur uns da nur vom Messias, vom Mensch gewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, in dem Sinn auch Knecht geworden ist für uns, auf die Welt gekommen ist. Und interessant ist, dass Jesus sich selber auch so verstanden hat. In Markus 10, 45 sagt er, das Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Interessant ist auch, dass die erste Urgemeinde Jesus als der heilige Knecht Jesus anredet im Gebet, in Apostelgeschichte 4, 2-3 Mal. Also sie haben das verstanden, die Judenchristen, woher, wer der Jesus ist und von wem da die Rede ist, in dem, von dem Knecht Gottes, wo seit hat etwa 4 Gottesknechtslieder im Jesaja, und das wäre das zweite, also Jesaja 49, 1 bis 13. Heute Morgen möchte ich einfach grundsätzlich dem Text nachgehen. Hört mir zu, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völker in der Finsternis. In der Ferne. Schon etwas reingelesen. Wer ist gemeint? Eben nicht das Volk Israel. Also, da bin ich gemeint. Ich gehöre nicht zum Volk Israel. Ich soll hören. Es lohnt sich zu hören. Ich bin gemeint damit. Und wie können wir für eine heilvolle Zukunft für uns und andere wirken? Das Wichtigste ist, dass wir hören. Und auf den hören, der alle Zukunft in seiner Hand hat. Hören auf Gott, auf sein Wort, wo neue Perspektiven ins Leben hineinschenkt. Also das Hören ist angesagt. Und dann stellt sich der Knecht Gottes selber vor. Die ersten 6 Verse redet er selber. Es gibt nur an wenigen Stellen, noch am dritten Gottesknechtslied und dann noch einer Stelle im Kapitel 61. Sonst wird nie in dieser Ich-Form geredet, die sehr intim ist. Etwas zum, ja, aus sich rausgibt, von sich persönlich. Und dann im Verse 7 bis 13 redet Gott zum Knecht. Der Herr hat mich von Mutterleibe an berufen, meines Namens gedacht von Mutterschoss an. Und so ist es doch gewesen bei Jesus Christus selber. Er hat eine klare Bestimmung gehabt und sein Name ist der Maria und dem Josef schon von Anfang an bekannt gewesen. Ja, schon vor seiner Empfängnis ist sein Name bekannt gewesen durch die Propheten. Und er geht weiter. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert, heißt es im Hebräer 4, 12. Und in der Offenbarung 1, 16, da sagt Jesus von sich selber, oder wird von ihm gesagt, aus seinem Mund geht ein zweischneidiges scharfes Schwert. Also von dem Schwert, das dort die Rede ist, deutet auf Jesus Christus hin. Interessant ist, dass da eine Verborgenheit so reinkommt, zweimal in dem Text. Der versteckt im Schatten seiner Hand. Also er ist verdeckt, da ist etwas da von einer Gemeinschaft, von dem Gottesknecht mit seinem Vater. Von dem, wo ihn gesandt hat. Also, wo nach aussen nicht sichtbar ist. im Schatten von seiner Hand. Und dann, vielleicht noch wichtiger, auch der Pfeil, der geschärfte Pfeil, hat er verborgen in einem Köcher. Und das deutet darauf hin, da kommt ein Zeitpunkt, wo Gott den Pfeil einmal rausnimmt und das Schwert und abschießt und den Feind besiegt. Die Waffen, um die Nationen zu gewinnen, sind die Worte Jesu, das Wort Gottes und sein Sieg, den er errungen hat. Und Gott hat nicht eine zweite Strategie, sondern die eine. Und er hat gesagt, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. An dem ich mich verherrlichen werde. Jesaja sieht, wie der Sohn der Vater und der Sohn verherrlichen, so wie Jesus betet hat im Johannes 17. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Das sehen wir da auch schon in dem Text drin. Ich kann sagen, Vers für Vers, Wort für Wort trifft's, was da vom Messias gesagt wird. Und was ist denn mit Israel da, wenn steht, mein Knecht bist du, Israel? Er nennt seinen Knecht Israel. Jesus ist Israel. Er ist eine Beschreibung davon, wie das wahre Israel müsste aussehen. Er ist wie der Kopf von dem ganzen Leib. Das Volk Israel hat versagt, wie wir wissen, im Kapitel 5 ist vom Weinberg die Rede, wo Gott dann fast in einer Verzweiflung fragt, was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht getan. Komm jetzt richten. Ich habe alles gemacht und trotzdem saure Trauben. Der Weinberg vom Allmächtigen ist das Haus Israel. Und was sagt Jesus in Johannes 15, Vers 1? Ich bin der wahre Weinstock, der wahre Weinberg. Er ist Israel. Das ist eigentlich explosive, dekodierte Sprache, die der Jesus da braucht. Ich bin das wahre Israel. Er ist das perfekte Beispiel für dafür, was Gottes Vorstellung von Israel gewesen wäre und das Volk nicht hätte einhalten können. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, trennt von mir, könnt ihr nichts tun. Das gilt ja auch für uns heute. Ja, wenn wir das mit Jesaja 5 und Johannes 15 vergleichen, dann sehen wir da, wie das aufeinander passt. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich gemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Hat Jesus so gedacht? Denken wir an Johannes 6, 66. Nachdem, dass er klar die Sprache geredet hat, heisst es, viele von seinen Jüngern haben ihn verloren. Und er sagt dann zu seinen Zwölfen, wenn der auch noch geht. Ist alles nutzlos. Bringt doch nichts. Da sind Hunderte und Tausende da gewesen. Und nachher weg. Und dann noch so ein paar Getreue, die noch so auch sich Gedanken darüber machen, warum das alle gehen. Ob ich auch noch gehen soll. Das gibt es bei den Karenden sehr gern. Das, wo nicht so ein Individualismus da ist wie bei uns, sondern alle miteinander, so Gesellschaft. Ja, wenn das selbst geht, gehe ich auch. Und wenn die Familie nicht mehr mitmacht, dann mache ich auch nicht mehr mit. Oder umgekehrt auch. Ah, die sind Christen geworden. Ja, vielleicht auch. Und dann ist auf einmal das ganze Dorf christlich. Aber nicht unbedingt jeder wiedergeboren. Nur einfach, also, die Dynamik, die da drin ist. Und dann kommt es noch schlimmer, wo Jesus gefangen genommen wird. Und seine eigenen Jünger wirklich hinter und der Letzte weggeht und sein potenzieller Leiter, der Petrus, ihn sogar noch verleugnet. Ja, das kenne ich auch als Missionar, solche Zeiten. Wir haben das auch erlebt. Wo ich gedacht habe, bringt es. Ich denke an Sprachlernzeit bei der Karen in Soplan im Dorf. Mit zwei kleinen Kindern, kein Strom und kein Wasser im Haus, die Windeln von Hand waschen und so weiter und so fort. Hat er so viel Zeit gebraucht für den Alltag, für Sprache lernen und das ja auch informal, hat ja keine Schule gegeben, ist recht mühsam gewesen. Und ich habe mir immer gesagt, ich bin mir immer richtig frustriert worden darüber, dass das nicht schneller geht. Und ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte noch ein bisschen mehr Begabung in dieser Richtung. Und dann mit Beatrice, meine Frau, hat mir gesagt, hey, könntest du noch das machen? Und ich habe gesagt, ja, und wenn will ich meine Sprache lernen? Von was sitzen wir eigentlich da in so Planung? Was wollen wir da eigentlich machen? Jahrelang. Zuerst 2 Jahre Thai gelernt und dann wieder so Plan haben und dann tun wieder kein Wort verstehen in Karin. Und dann das Nächste. Was bringt's? Und dicker ist es, die Frage noch später auftaucht, nachdem, dass wir den Thai und Karin-Sprache so einigermaßen bewältigt haben und schon 7, 8 Jahre dort draussen gelebt haben. Und ich habe gerade so die erste Kurzbibelschule vorbereitet und dann von Singapur die Meldung kam, ist, unserer Tochter geht es schlecht. Es geht nicht. Sie ist krank und wir müssen heim in die Schweiz. Und ich habe sogar gesagt, jetzt sind wir all die Vorbereitung. Krishona, Englischstudium, Missionsschule, 2 Jahre in Deutschland, in der Stadtmission mitgeholfen in Lörrach, dann auf Thailand, Sprache lernen und alles parat. Und jetzt schickst du uns heim. Was will das? Alles vergeblich. Umsonst, nutzlos, verbraucht, Zeit vergeudet. Ich habe mich dann auch nicht gut gefühlt. Aber im Nachhinein ist das doch eine sehr starke Zeit geworden, die Gott geredet hat. Und vielleicht in meinem Leben das prägendste, über eine lange Zeit das prägendste war. Wo ich auch mal heulen konnte, von ganzem Herzen. Und sehe, wie Gott an mir selber anfängt zu wirken. Ich mag mich gut erinnern, ich habe mich gewehrt zum Heigo eigentlich. Ich wollte nicht heim. Dann sagt Missionsärztin in Singapur, soll mir einfach mal selber fragen, ob es nicht der Stolz sei, über das. Ja. Zack. Ja, es wird getroffen. Und es war so gewesen. Und trotzdem, ich will die Zeit dann auch wieder nicht missen. Und nach 2 Jahren sind wir wieder ausgereist nach Thailand. Und Gott hat geheilt, Gott hat geholfen. Und die nächsten 6 Jahre sind vielleicht die fruchtbarsten Jahre gewesen. In dem Dienst, den wir dann haben können. Und Gott hat extrem viel vorbereitet. Ja, ganz anders kurz Bibelschule vorbereitet, als das, was wir nachher gemacht haben. Erst nachher sind wir so mit dem zusammengekommen, mit dem heilsgeschichtlichen Bibelunterricht. Wir haben das einführen können, was wir bis heute, nach 25 Jahren, machen können. Und wo begeisternd ist, wo auch sehr viele junge Leute, die heute, also früher als junge Leute, das mitgemacht haben, als Älteste in der Gemeinde stehen. Aber worauf hat denn der Knecht Gottes seine Hoffnung gesetzt während dieser Zeit, wo er denkt hat, es ist alles umsonst? Aber was hat er festgehalten? Und doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke. Ganz starke Worte. Der Knecht Gottes hat seine Identität nicht aus seiner Leistung rausgenommen. Gesagt, ja, ich habe das, wir machen das. Ja, wir tun die Welt evangelisieren. Sondern mein Recht steht beim Herrn, mein Lohn ist bei ihm und Gott ist meine Stärke. Ich bin wertgeschätzt in seinen Augen. Und es scheint so, dass ihm die Erfolglosigkeit noch näher zu Gott gebracht hat. Und dass er durch die extrem schwierige Zeit durch, ja, hat er nicht müssen sich selber über die Leistung identifizieren, sondern was er in Gottes Augen ist. Wie Gott uns, jeder einzelne von uns, wertschätzt. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er uns in schwierigen Zeiten festgehalten hat, dass er treu ist, dass er zu uns steht und dass die Zeiten letztlich uns nachher zu Jesus gebracht haben, dass wir seine Fürsorge in einer Art und Weise erlebt haben, wo es sonst nicht möglich gewesen wäre, auch Liebe und seine Heilung. Da im Jesaja 49 ist einer, der meint, alles ist vergeblich, es laugt mich alles noch aus, mein Leben ist sinnlos, ich tauge nichts. Und Gott sagt zu ihm, ich habe dich erwählt, ich habe dich von Mutterliebe gesehen und du bist wertgeachtet von mir und ich habe noch Größeres vor mit dir. Wichtig ist, dass wir zu dieser Bewegung kommen, wo ich habe gedacht und ich habe gemeint, ich habe nichts. Mich kann Gott nicht brauchen. Ich bin Versager. Zu dem, was dann im Vers 5 steht. Nun aber spricht der Herr. Da, was Gott sagt. Da, was meinem Leben tiefsten Sinn gibt. Ich habe immer gedacht, steht da auf Englisch, Gott kann meine Fähigkeiten und Interesse in der Mission nicht brauchen. Das Bild erinnert mich gerade so dran, wie Ben und ich einmal das Thibaut Kio beim Retourweg vor dem Auto gestanden sind, wo zusammengebrochen ist. Und ich bin so gerade froh gewesen, ist der Ben dort gewesen und ist rausgekommen bei dieser Sache, wo ich nicht rausgekommen bin, oder? Und dann hat er können runterfahren ins Tal und am nächsten Tag hat er dann jemanden raufgeschickt, wo das Auto ist, kam flicken und dann habe ich am 2 Tage später auch können heimfahren. Ja, wir denken manchmal, wir haben vielleicht ein gewisses Bild, was Mission sollte sein, aber Gott braucht jeder. Und wenn er dich ruft, dann kannst du nicht sagen, nein, mich kannst du nicht brauchen, ich bin jetzt nur Mechaniker oder ich bin nur das oder so. Sondern Gott will uns brauchen. Andere haben wieder andere Vorbehalte oder denken, ja, das Evangelium ist doch eigentlich überall durch oder wir haben ja über 100 Nationen da in der Schweiz, das reicht doch, wenn wir die Immigranten erreichen. Das ist alles gut, aber wenn wir die Völker oder wenn die Reichen, wo die wohnen, dann braucht es auch Menschen, die dort hingehen. Und dann besinnt sich der Knecht auf seinen Auftrag. Und sein Auftrag war, Jakob, also das Volk Israel, oder der ursprüngliche Name Jakob, der Listige, zu ihm zurückzubringen und damit ihn wieder zu sammeln. Und Jesus hat das eigentlich auch mal ganz deutlich gesagt, als die heidnische Frau von Kanaan zu ihr gekommen ist. Und er hat ihr geantwortet, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Haus Israel gesandt. Das war sein erster Auftrag. Aber jetzt sagt der Herr, es ist zu wenig. Jetzt könnte man denken, ja, wenn das jemand sagt, das ist zu wenig, oder? Wie in der Schule oder irgendwo, dann kommt Druck. Also, du genügst nicht. Aber das ist da nicht. Das ist vielmehr der Punkt, eigentlich wie eine Beförderung. Ich begehrt in deinen Augen, sagt er. Und der Vater sagt zu seinem Knecht dort, du sollst Licht sein für alle Nationen. Ich habe noch eine größere Aufgabe als nur das eine Volk. Warum ist es zu wenig? Nur das eine Volk. Weil die Erlösung so gross ist. Weil der Preis dermassen hoch ist, dass nicht genug ist, dass nur ein Volk, nur ein Volk profitieren kann. Alle Völker, jeder Mensch soll davon profitieren, was Gott gemacht hat, was Jesus tut hat, dass er ans Kreuz genagelt worden ist. Ja, wie es dann im Vers 7 heißt, zu dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation. Jesus hat das alles gedreht. Das war eine viel größere Demütigung, als irgendwo denke, ja, versagt im Missionsfeld. Also von den Völkern, von den Menschen, von Pilatus, von seinem eigenen Volk, Pharisäer, Schriftgelehrter, Hohepriester, verurteilt zu werden. Als ein Krimineller, als ein Gotteslästerer. Er, der Sohn Gottes ist. dann ans Kreuz gehen. Das ist so eine grosse Erlösung, so ein Heil, das für alle Menschen mal gelten. Und Jesus sagte von sich, dass er das Licht der Welt ist. Und so mache ich dich zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und zusätzlich sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es ist zu wenig, wenn wir nur unser Gärtchen pflegen. Gott will, dass wir immer wieder den Blick haben für die ganze Welt. Natürlich können wir nicht in der ganzen Welt umschweben und von einem Ort zum anderen gehen. Aber der Blick ist wichtig, von uns weg. Immer wieder, was will Gott? Was ist sein Wille auch für mein Leben? Und wenn er mich ruft, auch nach ein anderes Land zu gehen, in ein überseeisches Land, interkulturelle Mission, bin ich bereit? Oder habe ich denn, ich habe gedacht, das kann ich nicht, oder? Nein, das geht nicht. Ja, ich will kein Müs essen. Okay, eben wieder. Was immer, gell? Oder Heuschrecken. Aber es gibt ja noch anders, gell? Also, ich habe noch nie so gutes Hühnchen gegessen wie bei der Karen, zum Beispiel. Also, da verpasst man vieles, wenn man nicht geht. Ja. Wir sollen das Licht sein, weil wenn wir Jesus erlebt haben, können wir sein Licht auch widerspiegeln, wie der Mond die Sonne widerspiegeln. Und ein Volk genug ist zu wenig. Unser Gärtchen ist zu wenig. Gott will, dass wir den Blick haben. Und wenn Gott Menschen ruft aus der Gemeinde, dass das nicht denen ihre Sache ist, sondern dass das unser gemeinsames Projekt ist, miteinander, praktisch als Aussenmitarbeiter. Und dann wird es spannend. Dann wird es ausspannend und dann wird es auch bereichernd. Auch für die Gemeinde. Und wie manifestiert sich das Heil, wo der Knecht Gottes da? Dass du den Gefangenen sagst, geh raus. Und zu denen in der Finsternis käme das Licht. Und die Worte korrespondieren mit Jesaja 61,1, wo es heißt, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und Jesus zitiert dann dieselbe Worte in seiner Antrittspredigt im Lukas 4,18 in Nazareth und fügt hinzu, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist die gute Nachricht, wo allen Völkern, allen Menschen sollen hören. Da kommt Licht in die Dunkelheit hinein. Da kommt Hoffnung ins Leben. Und für jeden Mensch, der den Knecht Gott, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ins Leben eingeladen hat. Und das gibt uns einen Halt und einen Sinn fürs Leben. Eine Ausrichtung, eine Vision. Das Schriftwort ist erfüllt. Und ich denke so, an ein Beispiel, da bin ich einem hinten angelaufen, zwei Tage lang, bis in ein Dorf, wo ich noch nie gewesen bin. Hat noch keine Strasse gehabt, dort mal, McWickie oder Sible, oder wie das genannt wird heute. Und es sind die ersten Familien zum Glauben gekommen. Und was ist passiert? Die Familie hätte müssen Rache nehmen an einer anderen Familie, weil die jemanden umgebracht haben. Und jetzt ist da der Mann von der so Familienoberhaupt kam und hat das Rachemesser gebracht und das haben wir kaputt gemacht. Und er hat gesagt, er nehme keine Rache. Und das war ein riesiger Entscheid gewesen. Wenn man nur das überlegt, da sind mehrere Menschenleben gerettet worden. Durch das Heil, das Christus bringt. Durch das als Licht kommt. Oder da. Übrigens, im selben Dorf sind praktisch alle Christen geworden inzwischen. Und das ist ein grosses Dorf. Das war das Geisterhäuschen vor einem Dorf zu, wo es abgebrannt hat. Dafür haben wir dann ganz neue Herausforderungen mit dem Buddhismus, der sehr stark reindrängt in dieser Zeit. Und auch dort, es ist nicht leicht. Es tut Menschen vertrösten, es tut sie vielleicht irgendwo noch beruhigen. Aber es bringt ihnen nicht das Leben. Was sind die Auswirkungen vom Heil? Siehe, diese kommen von fernher und siehe, die von Norden und von Westen und jene aus dem Land Sevenim oder Sinim. Also Gott sammelt da sein Volk aus allen Ländern, aber es geht eigentlich über das aus. Er sammelt Menschen aus allen Völkern, wie wir es denn in der Offenbarung deutlicher sehen, wo aus allen Sprachen und Stämmen und Völkern und Nationen Menschen zusammenkommen. Und noch ein kleines Detail. Im Qumranischen Text steht Sevenim. Das ist ein Ort im südlichen Ägypten. Und im masoretischen Text, also in der hebräischen Bibel, im ältesten, steht Sinim. Und das ist das hebräische Wort für China. Also vom Osten. Das ist sehr spannend zu sehen. Also auch dort, wir sind ja ganz nahe bei China zu. Also auch von dort her werden die Menschen kommen. Das ist einfach eine höchst erstaunliche Prophetie, die Gott durch Jesus erfüllt hat. Und wo wir herausgefordert sind, auch sie weiter zu erfüllen. Und das kann nur zu einem Ziel führen, wie es zum letzten Vers heißt: Jubelt ihr Himmel und jauchze du Erde und ihr Berge, brecht in Jubel aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und über seine Elenden erbarmt er sich. Und das ist der Gott, dem wir miteinander dienen. Dem gehört das Lob von allen Völkern. Von Norden und Osten und Westen und Süden. Und der Gott ruft uns, seine Kinder, seine Freunde, seine Mitarbeiter und lädt uns ein mit ihm. Die Vision, das Licht in jeden Winkel von dieser Erde hinkommt, mitzumachen. Lässt du dich auch darauf ein? Ich möchte jetzt noch beten mit dem Wort von Anton Rotzetter, ein Lyriker. In dir, Gott, ist Friede und Gerechtigkeit. Mach mich zur Taube, die deinen Frieden über das große Wasser trägt. Mach mich zum Kanal, der dein Leben in dürres Land leitet. Mach mich zum Höhenfeuer, das warnt vor den Gefahren, die dem Leben drohen. Mach mich zum Lautsprecher, der deine Botschaft überall hörbar macht. Mach mich zu einem willigen Werkzeug, das du brauchst für Frieden und Gerechtigkeit. Amen.